Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied, aus dem dritten Teil Die Anwendung der Naherwartung, den zweiten Teil des 10. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 10, Teil 2. Der untreue Knecht. Der untreue Knecht erweist sich als bloßer Bekenner, der keine Frucht trägt. An seiner Fruchtlosigkeit erkennt man, dass er keine echte Lebensverbindung mit seinem Herrn hat. Er wird als böse, faul sowie unnütz bezeichnet und schließlich aus dem Reich ausgeschlossen. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Warum vergräbt ein Mensch sein Talent? Weshalb verharrt er in Gleichgültigkeit und lässt seine Gabe bzw. seine Gaben ungenutzt? Weil er an der Wiederkunft des Herrn zweifelt und deshalb keine echte Lebensverbindung mit ihm hat. Darum besteht auch zwischen ihm und dem Wort Gottes eine gewisse Distanz, weshalb in seinem Leben auch die Wirkung des Heiligen Geistes fehlt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, die Verse 3 bis 6, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Vom untreuen Knecht heißt es in Matthäus 25, Vers 18, aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Was kennzeichnet seine Untreue? Erstens, er investierte alles ins Irdische. Ging er doch hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Das ist ein typisches Bild für einen Menschen, der seine natürlichen Fähigkeiten, die ja auch von Gott stammen, nur ins Irdische investiert. Ein solcher Christ rechnet nicht mit der Wiederkunft Jesu zur Entrückung, sondern hofft nur auf das Diesseitige und will sich hier schon das Paradies schaffen. Dieser Knecht klammert den Herrn völlig aus seinem Leben aus. Darum gräbt er ein Loch in die Erde. Wes Geisteskinder wir sind, zeigt sich daran, wie wir mit unseren Besitztümern umgehen, ob wir Gott oder dieser Welt angehören. Es folgen ein paar Beispiele. Wer sein musikalisches Talent nur dazu verwendet, um in einer Band zu spielen, die diese Welt verherrlicht, der hat seine Gabe gleichsam in der Erde vergraben. Wer sein Geld nur für weltliche Zwecke ausgibt, der hat diese Gabe in ein Loch in Anführungsstrichen gesteckt. Wer eine Redegabe besitzt, diese jedoch ausschließlich als Vertreter benutzt und sie nicht zum Zeugnis für Jesus einsetzt, der sorgt dafür, dass sie dem Reich Gottes verloren geht. Solche Menschen werden sich einmal zu rechtfertigen versuchen und zu Gott sagen, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Matthäus 25, Vers 25. Es handelt sich dabei um irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Judas 19. Zweitens, er hat ein falsches Gottesbild. In Matthäus 25, die Verse 24 und 25 heißt es, da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ein untreuer Knecht bzw. eine untreue Magd wird Gott anklagen und ihn als hart und ungerecht darzustellen suchen. Solche Menschen wollen sich der Verantwortung entziehen. Sie leben im Ungehorsam und nicht nach dem Wort des Herrn, der fordert, mit den Gaben zu handeln. Offensichtlich rechnete der untreue Knecht nicht mit der Rückkehr seines Herrn. Deshalb suchte er nach Ausreden. Er täuschte Furcht vor, aber in Wirklichkeit fehlte es ihm an Ehrfurcht. Es stimmt nicht, dass der Herr etwas von uns fordert, das er uns nicht gegeben hat. Er ist niemals im Unrecht, sondern der einzig Gerechte. Er sucht nicht Frucht, wo er nicht gesät hat. Römer 3, Vers 4 bringt es auf den Punkt. Es bleibe vielmehr so: Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht in Psalm 51, Vers 6, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Der Herr war sogar so gnädig, dass er sich mit den bloßen Zinsen begnügt hätte. Aber nicht einmal diese hatte der untreue Knecht vorzuweisen. So musste der Herr zu ihm sagen in Matthäus 25, Vers 26 und 27, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Drittens, er stand auf verlorenem Posten. Das eine Talent, mit dem der böse und faule Knecht nicht gehandelt hat, wird ihm weggenommen und er wird bestraft. In Matthäus 25, die Verse 28 und 30 heißt es: Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Er verliert alles und geht selbst verloren, weil er nie eine lebendige Beziehung zu seinem Herrn hatte. Er grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Matthäus 25, Vers 18. Das zeigt, dass er Gott totgeschwiegen und völlig aus seinem Leben ausgeklammert hatte. Er lebte nach seinen eigenen Vorstellungen, nicht aber nach dem Maßstab Gottes, nach dem er letztlich gerichtet wurde. Gott befähigt die Berufenen. Da wir nicht wissen, wann genau der Herr Jesus zurückkommt, ruft er uns zur Wachsamkeit auf. In Markus 13, Vers 34 und 35 lesen wir: Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun. Andere Übersetzungen sagen: einem jeden seine Arbeit. Weist er jedem Angestellten eine bestimmte Arbeit zu, jedem weist er seine Aufgabe zu. Jeder Christ wird im Reich Gottes gebraucht und hat bei seiner Bekehrung vom Heiligen Geist eine Gabe empfangen. Entdecken Sie diese, setzen Sie sie ein und handeln Sie damit. Gott beruft nicht immer die Fähigsten, aber er befähigt immer die Berufenen. In 1. Korinther 1, Vers 26 bis 29 lesen wir: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Keiner von uns ist fehl am Platz. Einem jeden hat der Herr innerhalb seiner weltweiten Gemeinde eine Aufgabe zugewiesen. Jeder wahre Christ ist ein Glied in der Kette Gottes. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Sofort machte sich der Empfänger der 5 Talente daran, das Geld vorteilhaft anzulegen und gewann 5 andere dazu. Matthäus 25, Vers 16. Es mag sein, dass sie nur ein Talent vom Herrn empfangen haben. Er weiß, was er jedem Einzelnen zutrauen kann. Aber handeln Sie damit. Wenn Sie nicht schon damit begonnen haben, dann treffen Sie jetzt und heute in Ihrem Herzen die Entscheidung, sofort das vom Herrn empfangene Talent bzw. die Talente zum Bau des Reiches Gottes einzusetzen. Und bleiben Sie darin treu. Dann wird er auch Sie, wer weiß wie bald, mit den Worten begrüßen: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du tüchtige und treue Magd. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Vom Leben für den Mammon. Ergänzend zu Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, betrachten wir das Gleichnis in Lukas 16, die Verse 1 bis 9, gerade im Hinblick auf den endzeitlichen ungerechten Mammon. Siehe Kapitel 8. Dieses Gleichnis unseres Herrn gehört wohl zu den schwierigsten des ganzen Neuen Testaments. Was hat Jesus mit seinen Worten über den untreuen Verwalter und den Mammon tatsächlich gemeint? Wir lesen dort in Lukas 16 die Verse 1 bis 9. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Einige Überlegungen können uns helfen, das Gleichnis besser zu verstehen. Ein Gleichnis ist voll und ganz inspiriertes Wort Gottes, aber es ist keine dogmatische Lehre, die man in jedem Punkt anwenden und umsetzen kann. Sonst müsste man hier meinen, die Bibel lehre Betrug und heiße ihn gut. Dogmatische Lehre vermitteln uns die apostolischen Lehrbriefe. Ein Gleichnis will oft nur einen seelsorgerlichen Aspekt hervorheben bzw. auf eine bestimmte Belehrung hinweisen. Ein Gleichnis muss sehr sorgfältig gelesen werden. Wir sollten auch untersuchen, was ein Gleichnis nicht sagt, um herauszubekommen, was es tatsächlich aussagen will. Der Inhalt des Gleichnisses. Wir wollen sehen, was das Gleichnis nicht sagt und wofür es tatsächlich ein Bild ist. Jesus Christus sagt nicht, dass der reiche Mann Gott darstellt. Ebenso wenig erklärt er, dass der untreue Verwalter mit seinem sündigen Verhalten ein Beispiel für die Kinder Gottes wäre. Der Herr Jesus äußert auch mit keiner Silbe, dass irgendetwas an dem Vorgehen des untreuen Haushalters gut sei. Da Jesus selbst der Erzählende ist, ist mit dem Wort Herr in Vers 8a nicht er selbst gemeint, der etwa diesen Betrüger loben würde, sondern der Herr des Knechtes. Das ganze Gleichnis ist ein Bild aus dem Alltagsleben, wobei sowohl der reiche Mann als auch der Verwalter und der Mammon als ungerecht dargestellt werden. Ein ungerechter Herr lobt einen ungerechten Mitarbeiter. Ein Mensch dieser Welt kann sich für die kriminelle Raffinesse eines Betrügers begeistern. Genauso geht es in unserer Gesellschaft zu und her. In den Versen 1 bis 8 ist alles von Ungerechtigkeit, Betrug und Sünde durchzogen, weil das Wesen dieser Welt ist. Dass der Herr Jesus die Untreue nicht gutheißt, machen die Verse nach dem Gleichnis deutlich. Sie sind sozusagen der Schlüssel. In den Versen 10 bis 12 lesen wir: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Das Gleichnis lehrt nicht, dass wir Christen die Welt in unsere Gemeinden hineinholen oder weltliche Strategien anwenden sollten. Nein, es geht lediglich darum zu sehen, wie die Welt wirkt und sich für eine Sache einsetzt. Von ihrem Eifer und ihrer Klugheit sollen wir lernen, nicht ihre Taten imitieren. Die Aussagen des Gleichnisses. Wir wollen berücksichtigen, wem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er spricht zu seinen Jüngern, Vers 1. Diese würden später das Fundament der Gemeinde bilden. Das ist insofern wichtig, weil der Herr die Gleichnisse zuvor an die Pharisäer und Schriftgelehrten richtete, in Lukas 15, die Verse 2 und 3. Warum dieser Unterschied? Meines Erachtens möchte unser Herr seine Gemeinde damit lehren, wie sie in Zukunft mit den anvertrauten Gütern umgehen soll. Außerdem wird daran deutlich, dass es nicht um Werke zur Errettung geht, sondern darum, wie Errettete wirken sollen. Es wird sachlich und ohne ausdrückliches Lob vom Herrn festgestellt, dass die Welt klug in ihrem Handeln bezüglich der irdischen und vergänglichen Güter ist, Lukas 16, Vers 8. Die Welt weiß aus nichts etwas zu machen, ist innovativ und erfinderisch, motiviert und zielstrebig, setzt Prioritäten, hat Visionen und verfolgt beharrlich ihre Ziele. Die Welt steht für ihre Projekte und Produkte ein. Dafür macht sie Werbung und Überstunden, sie diskutiert und versucht zu überzeugen. Die Welt überlegt und handelt überlegen, Vers 3. Ganz nüchtern überlegt sie, was zu tun ist und was nicht. Was lohnenswert ist und was nicht. Sie setzt ihre Kräfte entsprechend den Begabungen ein, nach den Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die Welt trifft Vorsorge, Vers 4. Dieser Haushalter will auch nach seiner Entlassung eine gesicherte Existenz haben. Die Welt denkt an ihre Zukunft. Sie ist nicht blauäugig. Ihre Zukunft ist zwar vergänglich, aber sie denkt daran und handelt dementsprechend. Sie wirkt im Blick auf das Später, auf das Hernach. Sie trifft Vorsorge durch Verdienst, Ausgaben am richtigen Ort, Versicherungen, Immobilien, private Rentenversicherung und so weiter. Die Welt nutzt alle Möglichkeiten des Mammons für sich. Vers 5 bis 7. Der ungerechte Haushalter benutzt das Geld ausgesprochen schlau, nur mit dem Ziel, später woanders aufgenommen zu werden und eine neue Anstellung zu erhalten. Er will Schuldner als Freunde gewinnen. Beziehungen werden geknüpft. Es wird bestochen und manipuliert, nur um in irdischen, vergänglichen Häusern aufgenommen zu werden. Er setzt das, was ihm zur Verfügung steht, den Mammon, seine Position und seine Autorität, optimal ein, um am Ende selbst davon zu genießen. Das Handeln der Welt ist nicht gerecht. Es ist sündig, betrügerisch und verlogen. Aber es ist klug. Benedikt Peter schreibt: Die Söhne dieser Welt sind im Verwirklichen ihrer Ziele und im Anwenden ihrer Methoden eben klüger, konsequenter als die Kinder des Lichts in ihrem Bereich. Die Lehre des Gleichnisses. Es gibt zwei Bereiche in dieser Welt. Den Bereich der Kinder dieser Weltzeit, Vers 8, für ihr Geschlecht das Irdische und Vergängliche. Der Ausdruck Kinder dieser Weltzeit deutet schon auf das Zeitliche, Vergängliche hin. Es gibt den Bereich der Kinder des Lichts, Vers 8, für das Himmlische und Ewige. Es gibt irdische, vergängliche Häuser der Menschen dieser Welt, die keinen Ewigkeitsbestand haben, und dafür rackern sie sich ab, Vers 4. Und es gibt ewige Hütten, Vers 9b, die unvergänglich sind, aber die Kinder Gottes tun kaum etwas dafür. Folgende Aussagen finden sich im Gleichnis. Handelt klug. So wie sich die Welt für vergängliche Dinge einsetzt, sollten wir uns für die Unvergänglichen einsetzen. Hierbei können wir von ihrem Eifer, ihrer Strategie, ihren Investitionen und ihrer Zielstrebigkeit lernen. Wir sollten in die Ewigkeit investieren und dafür eifern und alles einsetzen. Wir sollen nicht aufhören, nachzudenken, Pläne zu schmieden, Visionen zu haben und Ziele zu verfolgen, um für die Ewigkeit Gewinn zu machen. Die Welt setzt den ungerechten Mammon für ihre Zwecke ein. Wir sollen ihn für himmlische Zwecke einsetzen. Handelt für die Zukunft. Wir sollen mit dem ungerechten Mammon wuchern, um Menschen für den Himmel zu gewinnen. Und auch für die Menschen einsetzen, die uns einst im Himmel begrüßen werden. Diese können uns keinen Platz im Himmel verschaffen, das kann nur Jesus. Aber sie werden uns mit offenen Armen empfangen. Ich denke, dass ich dem Evangelisten einmal entgegengehen werde, der meiner Frau und mir das Evangelium in solch einer hingebungsvollen Art weitergegeben hat, als wir uns bekehrten. Ich werde denen danken, die ihre Gelder gaben, damit Schriften gedruckt wurden, die auch mich erreichten. Sicher werde ich im Himmel die Großmutter meiner Frau aufsuchen und ihr danken, dass sie für uns gebetet hat. Ich werde den Menschen danken, die keine Kosten, Mühen und Einsätze scheuten, damit das Evangelium auch mich erreichte. Handelt treu. Wir sollen nicht so handeln wie der untreue Verwalter, sondern selbst im Geringsten Treue zeigen. Die Verse 10 bis 13. Sei gütig und treu und werde nicht nachlässig, sondern sporne dich immer wieder an. So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. Dies lesen wir in Sprüche 3, die Verse 3 bis 4. Handelt für ewige Werte. Wir sollen uns bewusst machen, dass der ungerechte Mammon einmal ein Ende findet. Eines Tages verlieren wir das ganze Leben und alle Möglichkeiten zu wirken. Wir lassen körperlich nach, und irgendwann wird all das verschwunden sein, worin wir unsere Kräfte, Zeit und unser Geld gesteckt haben. Wohl dem, der dann in die ewigen Hütten investiert hat. Nicht um den Himmel zu verdienen, sondern als Frucht des Glaubens. Unser Umgang mit Geld ist ein guter Maßstab für die Herrschaft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist möglich, mit größter Disziplin auf ein Ziel hinzusparen, aber total undiszipliniert zu sein, wenn es um das Reich Gottes geht. Dabei wissen wir doch genau, dass das eine bleibt und das andere vergeht.
Unsere Gedanken können vorwiegend um materielle Dinge kreisen, aber es beschäftigt uns kaum, wie wir vermehrt das Evangelium verbreiten können. Wir sind vielleicht bereit, Dinge aufzugeben, Hobbys, Gewohnheiten, Gegenstände, Freizeit, nur um mehr Geld zu verdienen. Aber wir würden dasselbe nicht für die Missions- oder Gemeindearbeit tun. Wir investieren Zeit in Geld, aber nicht in die Gebetsstunde. Wir sind so verwurzelt und verstrickt in irdischen, doch so wenig verankert in himmlischen Angelegenheiten. Dieses Gleichnis Jesu Christi will nichts anderes als uns lehren, dass die Ewigkeit die Zukunft ist. Und bei allem, was wir tun und an Gaben einsetzen, sollten wir immer vor Augen haben: Der Herr ist nahe. Philipper 4, Vers 5.
Jesus hat uns in sein Reich berufen, für ihn hinzugehen in die ganze Welt. Ja, er fordert von uns unser ganzes Leben, nicht nur etwas von der Zeit und von dem Geld. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen. Unser Leben dient allein zu Gottes Ehre, und wir sind in seinen Augen so viel wert, dass er Jesus zu uns auf die Erde sandte und mit Blut sich das erkauft, was ihm gehört. Schätze sammeln für die Zeit, bringt nichts für die Ewigkeit. Was uns hier so wichtig schien, das ist alles nur geliehen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des 10. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.